du hörst einen Beitrag, den Abonnentinnen und Abonnenten von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Die fast bedingungslose Unterstützung der jeweiligen israelischen Regierung gilt in Deutschland als Staatsräson. Längst bedroht dies die Meinungsfreiheit und lenkt ab vom wahren deutschen Antisemitismusproblem. Böse Erinnerungen. Ein Beitrag von Eva Menasse, vorgelesen von einer synthetischen Stimme. Als Anfang April 2025 der israelisch-deutsche Philosoph Omri Böhm die Festrede zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald halten sollte, schritt der israelische Botschafter Ron Prosor ein. Landsleute, die Vernunft, Verständigung und Frieden predigen, kann Prosor gerade in Deutschland nicht brauchen. Die Botschaft übte Druck auf die Gedenkstätte Buchenwald aus und man schreckte dabei vor keiner Diffamierung zurück. Böhm, ein Experte für Kant und Spinoza, der für eine Einstaatenlösung in Israel-Palästina mit gleichen Rechten für alle plädiert, sei ein Sprachrohr des Antisemitismus von links, seine Einladung eine eklatante Beleidigung des Gedenkens an die Opfer, er beraube den Holocaust seiner historischen und moralischen Bedeutung. In Thüringen, wo das ehemalige KZ liegt, ist inzwischen die AfD stimmenstärkste Partei, regiert aber nicht, weil sich die anderen Parteien zu einer Koalition zusammengeschlossen haben. Buchenwalds Leiter, der Historiker Jens Christian Wagner, der sich mit einem starken Anstieg von rechten Anschlägen auf seine Gedenkstätte auseinandersetzen muss, mit Geschichtsrevisionismus und Hakenkreuzschmierereien, bemühte sich, seinen Gastredner zu halten. Aber als die israelische Botschaft auch noch alte Überlebende drängte, die Veranstaltung wegen Böhm zu boykottieren und die eigene Landesregierung einknickte, gab er auf. Dass die Rede eines jüdischen Philosophen bei einem deutschen Holocaust-Gedenken verhindert wird, weil dieser darauf besteht, dass die Lektionen des »Nie wieder« universal und auf alle Menschen anwendbar sind, ist unübersehbar absurd. Und dennoch ist solcher Missbrauch der deutschen Erinnerungskultur allgegenwärtig geworden. Es gibt zahllose Fälle. Gelegentlich wird sogar das Ausland aufmerksam, wie im Februar, als das Filmfestival Berlinale ein weiteres Mal über die Palästina-Frage in Panik geriet. Bereits 2 Jahre zuvor war das internationale Befremden groß, nachdem der Film No Other Land über die israelische Gewalt im Westjordanland den Hauptpreis für Dokumentation gewonnen hatte. Die Preisverleihung wurde in den meisten deutschen Medien als Skandal gewertet. Als Claudia Roth, damalige grüne Kulturministerin, für ihren Applaus kritisiert wurde, rechtfertigte sie sich, dass sie nur für den israelischen, nicht für den palästinensischen Regisseur geklatscht habe. Dieses Jahr begann die Farce bereits bei der Eröffnungspressekonferenz. Die Live-Übertragung wurde abgebrochen, als ein Journalist die Jurymitglieder zu Gaza befragte. Der Juryvorsitzende Wim Wenders sagte, dass Filmemacher sich aus der Politik heraushalten sollten. Das veranlasste wiederum die Schriftstellerin Arundhati Roy, ihre geplante Teilnahme zurückzuziehen. Sie beschuldigte Wenders, eine Debatte über ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern. Doch in Deutschland wird es, auch von der deutschen Presse, nicht als Skandal angesehen, eine Debatte zu verhindern, sondern umgekehrt, sie stattfinden zu lassen. Am Ende des Festivals gelang es einer aggressiven Medienkampagne und nicht nur von rechts, beinahe, dass die Direktorin Trisha Tuttle gefeuert worden wäre, offenbar weil sie zu viel Meinungsfreiheit zugelassen hatte. Wolfram Weimer, der neue Kulturminister, nannte die Dankesrede des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah Al-Khatib einen Akt politischer Destruktion und behauptete, dass bei der Berlinale die Pali-Aktivistenszene mit Israel-Hass, Aggressivität und Bekenntnisnötigungen ihre hässliche Fratze gezeigt habe. Ein anderer Kommentator verlangte, dass Al-Khatib, der in Deutschland Flüchtlingsstatus hat, abgeschoben werden solle. Nur die internationale Intervention hunderter Schauspieler und Regisseure verhinderte, dass Weimer Tuttle tatsächlich hinauswarf. Allerdings musste sie einwilligen, im kommenden Jahr einen Code of Conduct einzuführen. Damit ist gewährleistet, dass die Kontroverse weitergeht. Fast 3 Jahre nach dem Schock des 7. Oktober, nach der Zerstörung von Gaza, die zahllose Wissenschaftler, Menschenrechtsorganisationen und internationale Gerichtshöfe bewogen hat, von einem Genozid an den Palästinensern zu sprechen, 2,5 Monate nachdem Donald Trump und Benjamin Netanyahu einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Iran begonnen haben und die IDF, israelischen Verteidigungsstreitkräfte, Krieg gegen die Hisbollah geführt haben und damit beschäftigt gewesen sind, den südlichen Libanon platt zu machen, werden in Deutschland weiterhin Veranstaltungen abgesagt. Organisatoren von Konferenzen und Kulturevents können nie sicher sein, ob ihre Planungen halten. Eine der aktuellen Kontroversen betrifft das Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen, das den Titel Tacheles trägt, das jiddische Wort für Klartext. Eine der Organisatorinnen, die deutsch-israelische Sängerin und Aktivistin Nirit Sommerfeld, plante eine Reihe von Publikumsgesprächen mit jüdischen Gästen, inklusive meiner selbst. Weil einer lokalen jüdischen Gruppe zwei Teilnehmer nicht passten, schrieben sie einen empörten Brief und die Landesregierung zog die zugesagte Projektförderung zurück. Es ist Sommerfeld gelungen, Tacheles durch privates Fundraising weiterlaufen zu lassen, aber der Fall ist typisch. Um die Juden zu schützen, darf keinesfalls jüdische Meinungsvielfalt stattfinden. Staatliche Institutionen werden sich immer verlässlich auf die Seite der konservativsten Juden stellen, um dem, was sie für Staatsraison halten, zu willfahren. Seit Angela Merkel 2008 in einer Rede vor der Knesset sagte, dass Deutschlands historische Verantwortung für die israelische Sicherheit deutsche Staatsraison und niemals verhandelbar sei, ist die bis dahin weithin bewunderte deutsche Erinnerungskultur zunehmend aus dem Ruder gelaufen. Eine Welle von Absagen, Ausladungen und Redebeschränkungen schwappt durch das Land. Die Räume für offene Debatten sind sehr eng geworden. Einige propalästinensische Demonstrationen wurden ganz verboten und wenn sie stattfinden durften, kam es oft zu erheblicher Polizeigewalt. Während ich an diesem Artikel arbeitete, entzog die Stadt Stuttgart dem Württembergischen Kunstverein eine zugesagte 15.000 € Förderung. Die Ironie war perfekt. Das Symposium sollte davon handeln, wie der Entzug von Fördermitteln dazu benutzt wird, Debatten zum Schweigen zu bringen. Auch hier musste der Fehlbetrag nun privat zusammengebettelt werden. Was diesen Geschichten gemeinsam ist: Alles wird rückwärts, durch die enge Linse der historischen deutschen Schuld betrachtet. Hierzulande sind die Realitäten in Israel und Gaza, selbst die aktuellen Kriege in Iran und Libanon, weit weniger wichtig als die deutsche Schuld und der Stolz auf die eigene Erinnerungskultur. Sie werden als Impfung dagegen angesehen, dass Deutsche jemals wieder eine solche Schuld empfinden müssen. Die deutsch-amerikanische Philosophin Susan Nyman, die 2020 der deutschen Vergangenheitsbewältigung in einem Buch noch Beifall gespendet hat, ist inzwischen zu einer prominenten Kritikerin geworden. Neimann sagt, die Deutschen erwiesen sich als unfähig, Juden anders als Opfer zu sehen. Daher fühlten sie sich verpflichtet, sie um jeden Preis zu verteidigen. Und so lassen sich noch die gewalttätigsten und rechtsextremsten israelischen Siedler auf magische Weise in jene wehrlosen Juden zurückverwandeln, die man damals millionenfach umgebracht hat. Zur jahrelang eher passiven Haltung gegenüber israelischen Verbrechen tritt nun etwas Aktiveres hinzu. All jene zum Schweigen zu bringen, die anderer Meinung sind. Und das schließt naturgemäß auch Jüdinnen mit ein. Die deutsche Staatsräson zum Schutze des jüdischen Staates wird gegen alle verteidigt, auch wenn sie selbst Juden sind. Pauschalverdacht gegen Künstler, Einwanderer, Linke. Nur 3 Tage nach dem Hamas-Überfall auf Israel im Oktober 2023 stellte der Journalist Carsten Otte in der linken Berliner Tageszeitung Taz die rhetorische Frage: Kann man einen Roman auszeichnen, der Israel als Mordmaschine darstellt? Gemeint war eine Nebensache der palästinensischen Schriftstellerin Adania Shibli. Der Literaturpreis, den Shibli auf der Frankfurter Buchmesse bekommen sollte, war bis dahin kaum bekannt, obwohl die Jury, die Shibli Monate davor ausgewählt hatte, sich seit 1988 darum bemühte, Autoren aus dem globalen Süden mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Otte und anderen gelang es, diesen kleinen Preis in einem Schritt weltberühmt zu machen und zu zerstören. Die Verleihung an Shibli wurde trotz erheblicher internationaler Proteste ausgesetzt und nie nachgeholt. 2024 wurde der Preis pausiert. Inzwischen gibt es die preisvergebende Institution nicht mehr. Es lohnt sich, den ersten Absatz seines damaligen Artikels nachzulesen. Die Terroristen der Hamas zogen noch mordend durch Israel, als im Berliner Stadtteil Neukölln die schrecklichen Taten schon bejubelt wurden, schrieb er. Der Konflikt im Nahen Osten findet längst auch in Deutschland statt und keineswegs nur im Viertel mit hohem Migrationsanteil, sondern auch im hiesigen Kulturbetrieb. Statt Baklava für Passanten, die sich über den Tod von israelischen Zivilisten freuen, werden unter dem Applaus von vielleicht wohlmeinenden Geldgebern auch Preise an Werke verliehen, die den Staat Israel als Mordmaschine darstellen. Die Jubelfeiern von Palästinensern, bei denen Süßigkeiten verteilt wurden, sind in Deutschland seit dem 7. Oktober 2023 zu einer stehenden Redewendung geworden. Sie stehen für die behauptete Unmenschlichkeit eingewanderter Muslime als grellfarbiger Beweis für den importierten Antisemitismus, ohne den seither Politikerreden nicht mehr auskommen. In jenem Land, das historisch nicht eben unter einem Mangel an selbstgemachtem antijüdischem Ressentiment gelitten hat. Der Berliner Polizei zufolge hatten sich maximal 65 Personen versammelt. Mindestens einer hatte ein Tablett mit Baklava. Ein einziges Foto dieser Feier erschien auf Instagram. Dank der Empörung, mit der es geteilt wurde, ging es sofort viral. Dieser Post befestigte bis heute als Pars pro Toto das Bild der frivolen und mordlustigen Palästinenser mitten in Deutschland, einem Land, in dem die größte palästinensische Diaspora Europas lebt, innerhalb von insgesamt 5 Millionen Menschen mit muslimischem Hintergrund. Wenn es unter den Muslimen in Deutschland breite Sympathien für den Terror der Hamas oder gar Zustimmung zum 7. Oktober geben würde, hätte sich das wohl anders bemerkbar gemacht. Der Journalist Otte bildete schon damals präzise den deutschen Zeitgeist ab, indem er den zweiten Hauptverdächtigen benannte, die deutsche Kulturszene, die anstatt Baklava-Preise verteilt an vermeintliche Feinde Israels. Genau wie die Jubelfeier mit Süßigkeiten wurde das seither so oft in Leitartikeln und Politikerreden wiederholt, dass es als unumstößliche Wahrheit gilt. Es gibt dafür zwar eine recht simple Erklärung, die auf Angst, Abwehr und Schuldgefühl gründet. Falls es in diesem Land, das sich geläutert sieht und aus seiner Vergangenheit mustergültig gelernt haben will, immer noch Antisemitismus geben sollte, dann muss er zwingend von woanders kommen als von den üblichen Rechtsradikalen. Aber ebenso offensichtlich ist doch inzwischen das Paradox der Erinnerungskultur geworden. Sie scheint immer größere Anstrengungen zu erfordern, um eine steigende Welle von Antisemitismus zu unterdrücken, den zu verhindern sie doch eigentlich angetreten war. Seit 2018 hat man in Deutschland unzählige Antisemitismusbeauftragte ernannt, auf Bundes-, Landes- und Regionalebenen. Sie haben den öffentlichen Diskurs inzwischen im selben Maß übernommen, wie renommierte Experten, Historiker, Kuratoren daraus verdrängt worden sind, denn deren komplexere Ansätze lassen sich weit weniger gut einer bestimmten politischen Agenda unterwerfen. Felix Klein, dem langjährigen Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, entschlüpfte einmal die vielsagende Formulierung, eher links stehende Israelis sollten doch bitte eine gewisse Sensibilität für die historische deutsche Verantwortung mitbringen. Für den Herbst 2023 hatten zwei jüdische Intellektuelle, der amerikanische Wissenschaftler Michael Rothberg und die südafrikanische Künstlerin Candice Breitz, eine Berliner Konferenz zur relationalen Erinnerung organisiert. Deren Titel »We Still Need to Talk« bezog sich auf die abgesagte Gesprächsreihe »We Need to Talk« auf der Kasseler Documenta 15 im Jahr davor, die sich mit den zeitgenössischen Konflikten im Spannungsfeld zwischen Antisemitismus und Rassismus hätte beschäftigen sollen. Kurzfristig wurden Breitz und Rothberg von ihrem institutionellen Partner informiert, dass man sich nach dem 7. Oktober dazu nicht mehr imstande sehe, auch Reden schien gefährlich geworden zu sein. Breitz veranstaltete daraufhin mit jüdischen, israelischen, muslimischen und palästinensischen Künstlern eine Demo auf dem Prachtboulevard unter den Linden und nannte sie »We still, 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 still need to talk«. Daraufhin wurde eine geplante Ausstellung von Breitz Videoarbeiten im weit entfernten Saarlandmuseum abgesagt. Zur Begründung behauptete man, Breitz habe sich nicht ausreichend vom Terror der Hamas distanziert. Und das ist nur eines von vielen Beispielen für hysterische Kettenreaktionen. Bei den Skandalisierungen von Kunst und Wissenschaft, die nach den immer selben Mustern ablaufen, spielt die deutsche Presse eine tragende Rolle. Hartleibig verteidigen Boulevardmedien und sogenannte Qualitätspresse. Seite an Seite ihr Konzept der Staatsräson. Die deutsche Medienlandschaft ist ansonsten weltanschaulich breit aufgestellt. Doch hier sind die Unterschiede zwischen rechts und links verschwunden. Es kommt zu einer eindrucksvollen Konvergenz zwischen den hart rechten, islamophoben Springermedien Welt, Bild, respektablen konservativen Zeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen und liberalen bis linken Medien wie Zeit, Spiegel, Süddeutsche und Taz. Ein Grund dafür ist das wenig bekannte Phänomen der Antideutschen, einer Denkrichtung, die rund um die Wiedervereinigung die deutsche Linke spaltete. Die damaligen Antideutschen warnten vor einer neuen deutschen Großmannssucht und kritisierten, völlig zu Recht, den Antisemitismus in Teilen der alten antiimperialistischen Linken. Bis heute überlebt, hat davon nur ihre eiserne Unterstützung der israelischen Besatzungs- und Zerstörungspolitik. Die überwiegende Mehrheit all jener Deutschen, die sich noch offen als links bezeichnen, lehnt deutschen Nationalismus rundum ab, feiert aber so kritiklos wie kenntnisarm den israelischen. Es gibt auch junge Antideutsche, doch für den einäugigen Zustand der Medien ist entscheidend, dass alle Alten zur Boomer- und Gen-X-Generation gehören und daher in sämtlichen linksliberalen Redaktionen vertreten sind. Selbst Meinungen, die nur in Details vom Konsens abweichen, werden vorsorglich aus den publikumsstarken Medien entfernt. Eine ganze Riege vormals respektierter Autoren und Wissenschaftler wird zu diesen Themen nicht mehr veröffentlicht. Manche sind in neue, mehrsprachige Online-Medien abgewandert, die sich wegen dieser Entwicklungen gegründet haben, etwa die Berlin Review und der The Diasporist. Für den durchschnittlichen deutschen Leser aber sind sie damit unsichtbar geworden. Und daher herrscht in den großen deutschen Medien inzwischen eine bestürzende Gleichförmigkeit. Statt zu deren Politik Stellung zu beziehen, flüchtet man sich lieber in ironische Porträts von Figuren wie Wolfram Weimer, dem ungeschickten Kulturminister und selbsternannten Antisemitenjäger, dem es innerhalb von Monaten gelungen ist, sich in weiten Teilen der Kulturszene unmöglich zu machen. Und wenn man auch schon vor dem 7. Oktober nur selten, etwa im Vergleich mit englischsprachigen Medien, kritische Berichte über die Zustände in Gaza oder im Westjordanland fand, wird heute nicht mehr nur die katastrophale israelische Politik verteidigt, sondern der Erfolg der deutschen Erinnerungspolitik mit dazu. Je schwerer das in beiden Fällen fällt, desto mehr wird gemauert. Israel ist endgültig zum Kulminationspunkt einer deutschen Identitätspolitik geworden. Die Organisatoren einer weiteren Konferenz mit dem ironischen Titel »Der große Kanton – Aufstieg und Fall der BRD« wählten Ende des Vorjahres absichtlich einen ausländischen Veranstaltungsort, nämlich in Zürich. Dort wollten zahlreiche Forscher und Publizisten, darunter die Autorin dieses Textes, darüber debattieren, ob die pluralistische Kultur des Landes einer sogenannten Staatsräson geopfert wird, die das postnarzistische Selbstverständnis erschüttert und die bundesrepublikanische Gesellschaft tief spaltet. Die großen deutschen Zeitungen, die sich zu Recht gemeint fühlten, gingen darauf nicht ein, sondern ätzten, die dort versammelten Linken würden sich als arme Dissidenten in der neutralen Schweiz inszenieren. Die NZZ schrieb von linken Verschwörungstheorien und stellte in mehreren Artikeln die in solchen Fällen übliche skandalisierende Frage, warum Schweizer Institutionen, ETH Zürich und Kunsthaus Zürich, das dubiose Unternehmen überhaupt ermöglicht hatten. Damit bestätigten sie unwillentlich, dass es für unbescholtene Menschen recht schwierig geworden ist, zu bestimmten Themen Konferenzen abzuhalten, und sei es im deutschsprachigen Ausland. Die vormals liberale Zeit klagte an, die verletzliche politische Mitte würde von solchen Leuten beschädigt. Wenn einmal gefragt wird, warum die Linke den Siegeszug der Rechtspopulisten nicht aufhalten konnte, so wird die Antwort lauten, sie war mit Feindbildern beschäftigt, die weit links von der AfD stehen. Eine interessante Verschiebung des Problems. Schon ein paar Wochen zuvor hatte dieselbe Wochenzeitung sich dem Zeitgeist mit einer Artikelserie unter folgender Schlagzeile angebiedert. Sind die Linken selber schuld? Rechtsextreme Verbrechen. Langweilig, weil altbekannt? Der deutsche Hang zur moralischen Panik begann lange vor dem 7. Oktober 2023. Im Mai 2019 verabschiedete der Bundestag eine Resolution, die besagte, dass Anhängern der palästinensischen BDS-Bewegung Boykott, Divestment, Sanctions der Zugang zu staatlichen Geldern und Räumen verwehrt werden müsse. Das Papier war, da es dem Grundgesetz widerspricht, nur eine Absichtserklärung, rein rechtlich also Symbolpolitik. Dennoch gelang es, die BDS-Bewegung, die damals kaum jemand kannte, quasi über Nacht in ihrer Gänze als antisemitisch zu brandmarken. Es entstand eine Atmosphäre, in der Menschen, die nichts anderes getan hatten, als eine Petition zu unterschreiben oder den Boykott von Produkten aus israelischen Siedlungen richtig zu finden, für sehr viel Schlimmeres gehalten werden. Die Boykottbewegung BDS wurde zu einer Bedrohung im Rang einer Terrororganisation aufgeblasen. Und obwohl die Anti-BDS-Resolution keine Gesetzeskraft besitzt, mussten sich deutsche Institutionen bald schriftlich auf ihre Inhalte verpflichten. 1,5 Jahre später erhoben deshalb die Leiter von rund 30 staatlichen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen öffentlich Bedenken. In einer gemeinsamen Erklärung schrieben sie, unter Berufung auf diese Resolution werden durch missbräuchliche Verwendungen des Antisemitismusvorwurfs wichtige Stimmen beiseite gedrängt und kritische Positionen verzerrt dargestellt. Die Reaktion darauf war brutal. Die großen deutschen Medien verdammten in überwältigender Mehrheit die Teilnehmer, darunter das Berliner Wissenschaftskolleg, die Berliner Festspiele, die Kulturstiftung des Bundes, das Humboldt-Forum und das Zentrum für Antisemitismusforschung. Die angesehenen Kuratoren und Wissenschaftler, die diese Organisationen leiteten, wurden als heimliche Antisemiten und Israelfeinde diffamiert. Der Name ihrer Initiative, Weltoffenheit 5,3, nach dem entsprechenden Artikel des Grundgesetzes, wird seither gern abwertend benutzt. Seit damals spricht Susan Nyman von einem philosemitischen McCarthyismus, der den Reichtum der deutschen Kulturszene zu erdrosseln droht. Sie argumentiert, die deutsche Erinnerungskultur ist völlig außer Rand und Band. Die Entschlossenheit, Antisemitismus zu bekämpfen, ist von Wachsamkeit in Hysterie umgeschlagen. Doch die moralische Panik fehlt auffällig, sobald es um die altbekannten Formen von deutschem Antisemitismus geht. Im August 2023, als die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung war, wühlte die sogenannte Flugblatt-Affäre kurz vor den bayerischen Landtagswahlen das ganze Land auf. Hubert Aiwanger, Chef der rechtspopulistischen Kleinpartei Freie Wähler, die vom mächtigen CSU-Landeschef Markus Söder für seine Mehrheit gebraucht wird, soll als Schüler ein neonazistisches Flugblatt verfasst und verteilt haben. Lehrer und Mitschüler berichteten von Aiwangers rechtsextremer Einstellung als Jugendlicher. Das Pamphlet enthielt Witze über Auschwitz und Schornsteine, verhöhnte die Opfer des Holocaust. Plötzlich behauptete Aiwangers älterer Bruder, er habe es geschrieben. Und dann beendete Ministerpräsident Söder die Affäre mit einer öffentlichen Instrumentalisierung von Juden, die einem den Atem verschlug. Söder gab bekannt, er habe Charlotte Knobloch angerufen, die hochbetagte angesehene Präsidentin der Bayerischen Kultusgemeinde. Die Holocaust-Überlebende habe Verständnis dafür geäußert, dass Aiwanger stellvertretender Ministerpräsident bleiben müsse. In Deutschland braucht ein Politiker also keine Sanktionen für seine Neonazi-Attitüden als Teenager zu befürchten, wenn seine Kleinpartei für eine konservative Koalition benötigt wird. Aber nur ein paar Monate später glauben die Bremer Stadtregierung und die Grüne Böll-Stiftung, sich unbedingt aus der Preisverleihung für eine russisch-amerikanische, jüdische intellektuelle Person zurückziehen zu müssen, weil einzelne Sätze Mascha Gessens kein Angebot zur offenen Diskussion seien und nicht dabei helfen, den Konflikt im Nahen Osten zu verstehen. Es ist ein Muster. Rechtsextremes Gedankengut, ja sogar Verbrechen werden nicht direkt verharmlost, aber als unvermeidlich angesehen, wie Naturkatastrophen. Wahrscheinlich sind sie langweilig, weil so altbekannt. Die lauten und mächtigen Erziehungsanstrengungen richten sich jedoch ständig auf die Linken und Migranten, selbst in offiziellen Bundestagsstatements. Dabei gäbe es so viele andere, härtere und blutige Geschichten über das heutige Deutschland zu erzählen. Im Sommer 2019 wurde der hessische Regierungspräsident Walter Lübcke von einem Rechtsradikalen auf seiner Terrasse erschossen. Jahrelang hatte die rechtsextreme Szene offen gegen Lübcke, einen gläubigen Christen, gehetzt, weil er sich für die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzte. 4 Monate später, an Yom Kippur, versuchte ein bewaffneter Rechtsradikaler in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen. Weil die Tür hielt, erschoss er stattdessen 2 Menschen in einem nahegelegenen türkischen Imbiss. Nur weitere 4 Monate später, im Februar 2020, erschoss ein Attentäter in Hanau bei einem Amoklauf 9 Menschen mit Migrationshintergrund. Und regelmäßig kommen rechtsradikale Skandale innerhalb von Polizei oder Bundeswehr ans Licht. Beamte teilen in privaten Chatgruppen den Hitlergruß und Weihnachtskugeln mit SS-Runen. oder posten ein Foto, auf dem ein schwarzes Kind in einer Toilettenschüssel kauert, dazu der Witz: Die ersten Flüchtlinge verlassen das Land. Viele dieser Polizisten kehren nach einer gewissen Karenzzeit in den Dienst zurück, mit der Begründung, der Spaß sei bloß Teil ihres Privatlebens gewesen. Dieses Schulterzucken steht in bemerkenswertem Gegensatz zu den aufgeregten wochenlangen Debatten um Menschen wie Adania Schibli und Mascha Gessen um die Frage, ob man Apartheid und Genozid sagen darf oder ob der Slogan »From the river to the sea« Palestine will be free, automatisch das Existenzrecht Israels bestreitet. In Berlin wird er grundsätzlich von Polizei und Staatsanwaltschaft verfolgt. Dutzende Verfahren sind anhängig. Es steht auch im Gegensatz zu behaupteten Berlinale-Skandalen, zur vom israelischen Botschafter verhinderten Gedenkrede in Buchenwald und zu den fiebrigen Bemühungen der deutschen Politik, den Antisemitismus mittels neuer Klauseln und Restriktionen zu bekämpfen, die von genau jener Polizei verfolgt werden müssten, die nachweislich hier ein bisschen anfällig ist. Den politischen Koalitionspartnern werden ähnlich gelagerte Witze ja auch vergeben. Wie und warum die Medien versagen. Die erste Idee, die deutschen Politikern in den Tagen des Entsetzens nach dem 7. Oktober kam, war daher, eine weitere Bundestagsresolution ohne Gesetzeskraft zu verabschieden und der 9. November, Gedenktag für das erste große Nazi-Pogrom 1938, schien das beste Datum dafür. Das aber beschreibt perfekt die spezielle deutsche Symbolpolitik, die gleichzeitig hilflos und repressiv ist. Israel wird von der Hamas angegriffen und in Deutschland beugen sich Juristen und Antisemitismusbeauftragte praktisch sofort über eine neue Resolution zum Schutz der Juden in Deutschland. Die Anschläge vom 7. Oktober 2023 waren für Juden in Israel und weltweit ein tief traumatisierender Moment. Das Land, das nach dem Holocaust zum sicheren Hafen hätte werden sollen, hatte sich einmal mehr als viel weniger sicher erwiesen als erhofft. Man könnte ja ahnen, warum, solange ein anderes Volk, das dasselbe Land beansprucht, brutal besetzt und unterdrückt wird, bleibt auch die Sicherheit der Unterdrücker fragil. Aber das durfte man in den ersten Tagen in Deutschland auf gar keinen Fall sagen. Es ist bis heute fast ein Tabu. Dieses Tabu wurde schon in den ersten Tagen in eine Formel gegossen. Man darf nicht aber sagen. Prominente deutsche Juden und hochrangige Politiker hämmerten öffentlich fest, sie würden in den Tagen von Schock und Trauer kein Aber hören wollen. Der Angriff der Hamas sollte verurteilt werden, ohne jedes Aber. Als diese Formulierung das erste Mal auftauchte, hatte jedenfalls ich noch kein Aber gehört. Das obsessive Bestehen auf dem Ausschluss von Aber zwingt es jedoch geradezu herbei. Es erinnert daran, dass es möglich wäre. In den Tagen nach dem 7. Oktober machte sich noch etwas anderes breit, der vorwurfsvolle Vergleich nämlich mit dem 24. Februar 2022, als Russland die Ukraine überfiel. Damals seien alle betroffen und solidarisch gewesen, aber jetzt? Der Vorwurf der mangelnden Solidarität mit Israel ist in Deutschland so unerträglich, dass er, ob berechtigt oder nicht, sofortigen Aktionismus nach sich zieht. Also wurden öffentliche Gebäude nachts mit den Flaggen beider Länder beleuchtet, blau-gelb und blau-weiß. Das sollte heißen, wir Deutschen stehen fest an der Seite der Ukraine und Israels, und es wird seither von deutschen Politikern gebetsmühlenartig wiederholt. In dieser pathetischen Vereinfachung landen aber die Palästinenser automatisch direkt auf der anderen Seite neben Putin, so ähnlich wie die Schriftstellerin Adania Schibli sich plötzlich aufgrund ihrer Herkunft direkt neben der Hamas wiederfand. All das funktioniert nur, wenn man nicht aber sagt. Aber ist ein Wort der Unterscheidung, doch um etwas zu unterscheiden, muss erst verglichen werden. Vergleiche jedoch unterminieren angeblich die Singularität des Holocaust. Diese eherne Regel, niemals mit dem Holocaust vergleichen, gilt in nur einem einzigen Fall nicht, wenn es um die Bedrohung Israels geht. Gegen die Pläne für eine neue Willenserklärung des Bundestags regte sich schnell Widerstand wegen des Desasters der Anti-BDS-Resolution, aber vor allem als erste Entwürfe durchsickerten. Antisemitismus solle bekämpft werden, indem Wissen über Israel und seine Geschichte, aber nicht über die Palästinenser und die Nakba, vermittelt werden müsse. Im Papier der damaligen Regierungsparteien kam das Wort Zwei-Staaten-Lösung nicht einmal vor. Stattdessen sollte die erste Resolution noch verschärft werden. Der Widerstand kam von vielen unterschiedlichen Seiten, von Juristen, Kulturveranstaltern, zivilgesellschaftlichen NGOs, muslimischen und progressiv-jüdischen Verbänden, Menschenrechtsorganisationen wie ProPeace und Amnesty International. Dennoch passierte der Text ein Jahr später mit großer Mehrheit den Bundestag. Nie wieder ist jetzt jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken. Es ist ein fahrlässiges, einseitig Israel unterstützendes Dokument, in dem kein Wort von der Diskriminierung anderer Gruppen oder der täglichen Realität des Einwanderungslandes Deutschland steht. An entscheidenden Stellen öffnet es durch seine Ungenauigkeit der Repression Tür und Tor. Denn wer definiert denn nun, was dieser Antisemitismus genau ist, den hart zu bekämpfen man so entschlossen ist? Außerdem geht der Text über die erste Resolution weit hinaus, erfordert, Gesetzeslücken zu schließen und repressive Möglichkeiten konsequent auszuschöpfen. Und zwar in besonderem Maße im Strafrecht sowie im Aufenthalts-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsrecht, um eine möglichst wirksame Bekämpfung von Antisemitismus zu gewährleisten. Als große Antisemitismus-Skandale der letzten Jahre wurden die Kunstausstellung Documenta 15 und die Berlinale 24 namentlich genannt, die Morde und Mordversuche von Halle hingegen mit keinem Wort. Als Erklärung eines deutschen Parlaments ist das höherer Irrsinn. Kurz bevor die Resolution verabschiedet wurde, lud die damalige grüne Außenministerin Annalena Baerbock zu einem informellen Dinner ein. Gäste waren Deutsche mit jüdischem, israelischem und palästinensischem Hintergrund, Wissenschaftler, Journalisten, Künstler. Ich war dabei. Es war ein offenes, zivilisiertes Gespräch, ganz anders als die öffentlichen Debatten. Vor allem ging es um die Lage vor Ort. Baerbock erläuterte Einflussmöglichkeiten und Strategien deutscher Außenpolitik im Nahostkonflikt. Gegen Ende kam auch die neue Resolution zur Sprache, die nach Meinung vieler Anwesender die Polarisierung in Deutschland weiter verstärken werde. Einer der besten Journalisten des Landes sagte, er könne sich nicht erinnern, dass sich je eine so breite gesellschaftliche Bewegung, so viele anerkannte Institutionen mit so vielen guten Gründen bemüht hätten, eine hochproblematische Vorlage des Bundestags zu verhindern oder zumindest zu verändern. Dennoch beiße man auf Granit. Wenige Tage später wurde dieses Treffen von der rechtskonservativen Springerpresse skandalisiert, die seit langem Vorwürfe von Antisemitismus und vermeintlicher Israelfeindlichkeit krass missbraucht. Eine ganze Serie von Artikeln widmete sich dem Dinner mit Israelfeinden, obwohl sie nicht einmal wussten, wer beim viel kritisierten Abendessen eingeladen gewesen war. Sie wurden fast daran irre, dass das Ministerium die Gästeliste mit Hinweis auf zugesicherte Vertraulichkeit nicht herausgab. Schließlich wollten sie sie mit juristischen Mitteln erzwingen. Der Springer-Anwalt wurde mit den Worten zitiert, wenn sich Baerbock tatsächlich mit derart fragwürdigen Personen trifft, ist das von öffentlichem Interesse. Für die Teilnehmer fühlten sich diese Wochen wie eine Treibjagd an. In meinem Fall wurden Kollegen vertraulich gefragt, ob sie bestätigen könnten, dass ich dort gewesen sei. Was würde geschehen, wenn man selbst plötzlich mit vollem Namen als Israelfeind in der Bild-Zeitung stand? Doch es war nur zu offensichtlich, gegen welche Teilnehmer es wirklich ging. Die drei Jüngsten, die deutsch-palästinensische Journalistin Alena Jabarine, die französische Autorin Emilia Roig, die unter ihren Vorfahren algerische Juden und Martinikaner hat, und der Musiker Michael Barenboim, Sohn des weltberühmten Dirigenten Daniel Barenboim, hatten ein gemeinsames Foto auf Social Media gepostet, mit Kenntnis und Erlaubnis des Ministeriums, wie mir eine der drei versicherte. Sie schrieben dort nur, dass die Ministerin sie eingeladen und sich Zeit für ihre politischen Anliegen genommen hätte. Von da an wurden die beiden nicht-weißen Frauen formelhaft und ohne Beweis bezichtigt, mit extrem anti-israelischen Wortmeldungen zum Hamas-Krieg aufgefallen zu sein. Barenboims Sohn, der die israelische Kriegsführung in Gaza regelmäßig sehr hart kritisierte, wurde kaum je erwähnt. Und das war wohl der Grund, warum die fieberhaften Recherchen letztlich stoppten, dass nicht ausreichend derart fragwürdige Personen eingeladen waren, weil der Großteil der Gäste jüdisch war. Springer, jener Medienkonzern, dessen Mitarbeiter sich schriftlich verpflichten müssen, für das Existenzrecht Israels und gegen alle Formen des Antisemitismus einzutreten, hatte eine Hexenjagd auch auf Juden entfesselt, um dem politischen Gegner in Person der grünen Außenministerin zu schaden. da unmittelbar nach der Annahme der Nie-Wieder-Resolution die Regierung Scholz zerbrach und Neuwahlen ausgerufen wurden, verschwand auch das Dinner mit den Israel-Feinden aus den Zeitungen. Diese Episode ist ein Beispiel dafür, wie die deutschen Medien nicht nur regelmäßig dabei versagen, falsche Antisemitismusvorwürfe zurückzuweisen, sondern sie als geeignetes Werkzeug der Diffamierung damit faktisch erst etablieren. Zu Lebzeiten von Heinrich Böll und Günter Grass waren die unsauberen Methoden der Springerpresse selbst noch Gegenstand der Berichterstattung in anderen Medien. Böll beschrieb in mehreren Romanen, wie die Bild-Zeitung unbescholtene Bürger fertig macht, am berühmtesten in »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« von 1974. Heute herrscht peinlich berührtes Schweigen auf Seiten meiner früheren Kollegen, da jeder kritische Kommentar sie umgehend denselben Vorwürfen aussetzen könnte. Die Mechanismen der Kontaktschuld haben Deutschland voll im Griff. Jedes Mal, wenn irgendeine Person oder Organisation vor dem enormen Schaden warnt, den diese beiden Resolutionen der Kulturszene zufügen, wird sie selbst routinemäßig als BDS-Anhängerin diffamiert. Und niemand wird zu Hilfe kommen, denn niemand will sich verdächtig machen, mögliche Feinde Israels zu verteidigen. Auch wenn die wohlbekannten Wissenschaftler und Künstler, die bloß an einem Abendessen teilgenommen haben, alles andere als Terroristen sind. Als hunderte deutsche Universitätsprofessoren gegen die brutale polizeiliche Räumung eines propalästinensischen Camps an der Freien Universität in Berlin protestierten, zeigte die Bild-Zeitung Fotos der 12 bekanntesten im Stil eines RAF-Fahndungsplakats und mit der Schlagzeile »Die Universitäter«. Sie behauptete, die Hochschullehrer unterstützten einen Israel-Hasser-Mob. Solche rücksichtslosen Hetzkampagnen werden ergänzt von einer erstaunlich schlechten und lückenhaften Berichterstattung über das eigentliche Tagesgeschehen in Nahost. Die deutsche Ausgabe des linken Magazins Jakobin analysierte im vergangenen Jahr fast 5000 Schlagzeilen aktueller Nachrichten in Tagesschau, Bild, Zeit und Spiegel. Von 4.853 untersuchten Überschriften basierten 2.100, also mehr als 40%, auf israelischen Quellen, nur 244, also 5%, auf palästinensischen. Auf jede Überschrift, die sich auf palästinensische Quellen bezieht, kamen bei Spiegel und Zeit 7, bei der Tagesschau 8 aus israelischen Quellen. Bei Bild lag das Verhältnis sogar bei 1:18. Israelische Angaben schafften es damit allein in der ersten Woche der Berichterstattung häufiger in die Schlagzeilen deutscher Leitmedien als palästinensische im ersten halben Jahr. Warum scheitern die großen deutschen Medien kollektiv? Ist das Dummheit, Feigheit oder Überzeugung? Jeder konnte hinreichend beobachten, wie wirkmächtig Verleumdungen sind, besonders in der tief zerstrittenen Kulturszene, wo man von außen und innen pauschal beschuldigt wird, Israel zu hassen oder Antisemitismus zu verharmlosen, ohne Möglichkeit zur Gegenwehr. Aber Feigheit allein kann die Verbohrtheit einiger Herausgeber und Chefredaktoren nicht erklären. Es handelt sich schon auch um Überzeugungstäter, irrational gefangen im Fluch ihrer Großelterngeneration und in der Angst, dass die Vergangenheit wie in einer magischen Zeitschleife wiederkehren und sie aufs Neue schuldig werden lassen könnte. Was leider umso wahrscheinlicher ist, je verbissener man es zu verhindern versucht. Deren vorherrschende Ansichten mögen auf verworrenen Emotionen und historisch unzulässigen Vergleichen beruhen, sie werden von einer Mehrheit ihrer Leser längst nicht mehr geteilt. In den letzten Jahren wandte sich die öffentliche Meinung immer stärker gegen die Staatsräsonpolitik und eine klare Mehrheit der Deutschen ist inzwischen gegen Waffenlieferungen an Israel. Und dennoch, was nur oft genug wiederholt wird, hält man schließlich für wahr. Etwa die Vorstellung, alles, was Israel oder den Juden in der Diaspora geschieht, müsse rückwärtsgewandt in Bezug auf den Holocaust gesehen werden. Diese Fehlsicht ist seit dem 7. Oktober 2023 täglich schlimmer geworden. Ständig und ohne Zögern wird der Tag als jener bezeichnet, an dem die meisten Juden seit Ende des Holocaust ermordet wurden, ganz so, als ob das eine direkte Folge des anderen sei. Ebenso wird das international akzeptierte politische und an Russland wie Iran zustimmend exekutierte Instrument des Warenboykotts ausschließlich im Falle Israels hysterisch skandalisiert, indem man behauptet, es sei die direkte Verlängerung der Nazi-Kampagne »Kauft nicht bei Juden«. Unsaubere Statistik, triumphierende Rechtsradikale. Natürlich gibt es in Deutschland keine Zensur. Die Dynamiken der intellektuellen Feigheit, die schon George Orwell beschrieben hat, funktionieren subtiler. In schweigendem Einverständnis werden bestimmte Autoren nicht mehr veröffentlicht oder ihre Schriften ignoriert. Aber jederzeit ist Platz für Geschmacklosigkeiten aus dem pro-israelischen Lager. Im letzten Sommer, als sich die Hungersnot in Gaza ihrem Höhepunkt näherte, schrieb der Berufspolemiker Maxim Biller, die Hungerblockade durch Israel sei strategisch richtig, aber unmenschlich. Nach Protesten wurde die Kolumne, die nie hätte erscheinen dürfen, online depubliziert. Wichtige Recherchen von kleineren Medien verhallen im leeren Raum, als ob es sie nie gegeben hätte. So ist es der sorgfältigen Quellenstudie deutscher Schlagzeilen, wie von Jakobin durchgeführt, ergangen. Genauso dröhnendes Schweigen, umfassende Ignoranz, ist es mit den unermüdlichen Recherchen des israelischen, auf Deutsch und Englisch schreibenden Investigativjournalisten Yossi Bartal. Wenn man an Bartal gar nicht mehr vorbeikommt, wird er süffisant als aus dem postkolonialen Milieu bekannter Autor bezeichnet. Sein letzter großer Report, in der Taz sowie ausführlicher in der Online-Publikation The Diasporist, hätte in manchen Ländern wohl eine Regierungskrise ausgelöst. Er dokumentierte die außergewöhnliche Einflussnahme des deutschen Ablegers der hochaktiven Pro-Israel-Lobbygruppe ELNET, European Leadership Network, der sich selbst als europäische Schwesterorganisation der einflussreichen US-Organisation AIPAC, American-Israel Public Affairs Committee, bezeichnet. Bartals aktuellsten Recherchen zufolge lud ELNET mindestens 125 Bundestagsabgeordnete sowie 35 weitere aus Landesparlamenten und dem EU-Parlament zu Reisen nach Israel ein. Dabei standen direkte Begegnungen mit Vertretern aus Politik, Militär und Industrie im Mittelpunkt. Einer der Gründer und ehemaliger Vorsitzender nimmt laut TAZ für sich in Anspruch, zahlreiche führende Persönlichkeiten aus den zentralen politischen Lagern in Deutschland rekrutiert zu haben und durch sein kontinuierliches Wirken auf höchster politischer Ebene dazu beigetragen zu haben, dass Deutschland eine entschlossene Politik gegen die Boykottbewegung gegen Israel verfolgt. An vielen dieser Reisen nahmen Politiker der konservativen CDU/CSU teil, deren Abgeordnete sich entschieden gegen jede Unterbrechung der Waffenlieferungen an Israel aussprechen. Einige dieser Abgeordneten kritisierten öffentlich ihren eigenen Parteivorsitzenden und Kanzler Merz, als er die Lieferungen im vergangenen Jahr vorübergehend aussetzte. Mitgründer von ELNET ist der ehemalige Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, Lebensgefährte der aktuellen Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Im Beirat sitzt Karin Prien, derzeit Bildungs- und Familienministerin. Keine andere Organisation hat in diesem Zeitraum auch nur annähernd so viele Auslandsreisen für deutsche Abgeordnete organisiert, schreibt Bartal und zitiert den Verein Lobby Control. Ein so umfassendes Netzwerk mit prominenten Entscheidungsträgern begegnet einem nicht alle Tage. Doch die mediale Resonanz auf die beiden ausführlichen und gut dokumentierten Artikel von Bartal ist seit mehreren Wochen null. Kein einziges anderes Medium berichtete. Wahrscheinlich ist es das, was unter deutscher Staatsräson zu verstehen ist. Würde man all die deutschen Politiker, Journalisten und Meinungsführer fragen, warum sie derart aggressiv reagieren, sobald die Staatsräsonpolitik in Frage gestellt wird, wenn man sie darauf hinweist, dass doch ständig auch jüdische und israelische Künstler und Wissenschaftler von den neuen Repressionen betroffen sind, würden die ehrlichsten unter ihnen wohl voller Verzweiflung zurückfragen: Was sonst soll man denn gegen den Antisemitismus tun? Den deutschen Medien zufolge soll der Antisemitismus enorm, dramatisch und unermesslich zugenommen haben. Und all diese harten Maßnahmen werden damit begründet, dem entschlossen entgegenzuwirken. Überraschenderweise sind harte Fakten dazu schwer zu bekommen. Die deutschen Zahlen werden seit Jahren von einem privaten, mit öffentlichen Geldern geförderten Verein namens Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, RIAS, erhoben und jährlich veröffentlicht. Sie stiegen bereits in den Jahren vor dem 7. Oktober 2023 stark an. Die Gründe für diese in der Tat beunruhigende Entwicklung dürften vielfältig sein. Die menschliche Kommunikationskloake namens Social Media ist ein wichtiger Grund. Ebenso das Meldeparadoxon. Sobald die gesellschaftliche Sensibilität für ein Thema steigt und es Meldestellen gibt, steigen automatisch die Fallzahlen. Und seither heizen natürlich der unerbittlich geführte Krieg, all das Leid und die Verwüstungen die Emotionen an, überall auf der Welt. Doch ein von Diaspora Alliance in Auftrag gegebener Bericht des israelischen Journalisten und Datenanalysten Itai Mashiach lässt die Zähl- und Arbeitsweise von RIAS selbst fragwürdig erscheinen. So kategorisiert RIAS etwa Anti-Besatzungsdemonstrationen pensionierter FriedensaktivistInnen, eine Theateraufführung über jüdisch-arabische Beziehungen und sogar die Rede eines der bekanntesten Historiker Israels über die Lehren aus dem Holocaust als antisemitische Vorfälle. Er kommt zu dem Ergebnis, dass ein Großteil der Arbeit von RIAS sich auf die Delegitimierung propalästinensischen Engagements und die Verunglimpfung von Merkmalen palästinensischer Identität konzentriert und dass praktisch jede öffentliche Veranstaltung von PalästinenserInnen in Deutschland Gefahr läuft, in die RIAS-Statistik aufgenommen zu werden. Für Deutschland ist es ein schmerzhaftes Thema. Antisemitismus ist weiterhin ein erhebliches Problem und das Land hat eine besondere historische Verantwortung für den Schutz der Juden, aber auch anderer Minderheiten. Gerade deshalb muss mit dem Antisemitismusvorwurf verantwortungsvoll und redlich umgegangen werden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Sogar deutsche Polizisten, die bei propalästinensischen Demonstrationen verletzt werden, werden inzwischen als Opfer antisemitischer Gewalt gezählt. Fraglich ist allerdings, ob es in Deutschland mehr Antisemitismus gibt als in vergleichbaren Nachbarstaaten. Jüdische Schulen und Institutionen müssen in ganz Europa geschützt werden und überall steigt die Zahl solcher Vorfälle, Parolen, Schmierereien, ebenso wie körperliche Übergriffe an. Keineswegs gilt das exklusiv für Menschen, die Juden sind oder für solche gehalten werden. Auch die antimuslimischen Ressentiments nehmen messbar zu. Wenn man aber jede Kritik an der israelischen Regierungspolitik, jeden Film über die Besatzung, jede Diskussionsveranstaltung mit Palästinensern der Statistik antisemitischer Vorfälle zuschlägt, hilft das niemandem und bestimmt nicht den Juden in Deutschland. Ihre Ängste werden von verantwortungslosen Akteuren wie dem israelischen Botschafter oder der alarmistischen und einseitigen jüdischen Allgemeinen ohnehin zusätzlich geschürt. Gleichzeitig breitet sich, angeheizt durch die Hasswellen im Internet, eine mörderische Form des Antisemitismus aus, in Sydney, Manchester und zuletzt in London. Und obwohl Antisemitismus in jeder Gesellschaft vorhanden ist, trägt auch die Instrumentalisierung übertriebener Antisemitismusvorwürfe dazu bei, den echten zum Vorschein zu bringen. Die aggressive Art, mit der nicht-jüdische Politiker und Journalisten ständig öffentlich Juden abkanzeln, die ihren Staatsräsonschutz zurückweisen, bleibt angesichts der jüngeren deutschen Geschichte dennoch eine bittere Ironie. Die hitzigen Debatten lenken außerdem vom Alltagsrassismus gegen Deutschmuslime ab, die jederzeit pauschal des Antisemitismus bezichtigt werden dürfen. Ich frage mich, ob in anderen als deutschsprachigen Ländern Minister wie Wolfram Weimer ebenso folgenlos eine klar rassistische Sprache wie Pali-Aktivisten verwenden könnten. Und wie überall sonst spielt das alles den rechten, repressiven und rassistischen Kräften in die Hände und verschleiert die dahinterliegenden wirtschaftlichen Interessen. Deutschland liefert weiterhin Waffen an Israel. Es gibt weder politischen noch öffentlichen Widerstand, nicht einmal eine Diskussion darüber. Und wenn sich bis vor kurzem die extrem Rechten in Deutschland noch gern als die leidenschaftlichsten Unterstützer Israels darstellten, um ihre antimuslimische Agenda zu verschleiern, kann man auch hier erste feine Brüche beobachten. Der Rechtsextremist Björn Höcke postete neulich ein Foto von Itamar Ben-Gvir, der in der Knesset mit Champagner feierte, als die Todesstrafe für Palästinenser beschlossen worden war. Höckes zynischer Genuss daran, einen israelischen Minister in einer Weise zu kritisieren, der nur schwer zu widersprechen ist, war offensichtlich. Der religiöse Furor in einem Parlament der westlichen Welt zeigt, dass sich die Welt auf einen tragischen Kipppunkt zubewegt. Ein Staat, der die Verhängung der Todesstrafe von der Staatsbürgerschaft oder der ethnischen Zugehörigkeit abhängig macht, hat aufgehört, Rechtsstaat zu sein. Darüber hinaus ist es meine feste Überzeugung, dass derjenige, der sich auf Gott beruft, von der Todesstrafe schweigen soll. Das Bemühen um eine offenere, liberalere Gesellschaft scheint in Deutschland vorläufig verloren. Vor über 25 Jahren bin ich als Tochter eines von den Nazis verfolgten jüdischen Vaters voller Hoffnung in dieses scheinbar aufgeklärte Land gekommen. Heute ertappe ich mich gelegentlich bei dem bitteren Gedanken, dass es mit dem Lernen aus der Geschichte nicht gar so weit her ist. Aber dann erinnert mich die andere, besonnenere Stimme daran: Vielleicht kann man aus der Geschichte gerade besonders gut lernen, dass die Gefahren oft von dort kommen, woher man sie am wenigsten erwartet hat.